Willkommen bei Maven Talks, dem Podcast rund um Influencer-Marketing. Ich bin Alina Heiner und spreche mit Menschen, die Creator Economy prägen. Strategisch, kreativ, aber manchmal auch kritisch. Hier geht es um das, was hinter Kampagnen, Kooperationen und KPIs steckt. Und um alles, was die Branche wirklich bewegt. Es kann sein, dass in der Folge ein paar Begriffe vorkommen, die dir nichts sagen, aber wir haben für jede Folge in den Shownotes alle Begriffe noch einmal erklärt und dort findest du auch alle weiteren Infos zu den Personen und den Themen, die wir besprechen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo Lisa.
Hallihallo.
Ich stelle dich mal kurz vor für alle, die dich noch nicht kennen. Lisa Sanz, du bist Mitgründerin von Storytime Media, KI-Enthusiastin. Du hast extra gesagt, keine Expertin. Ja. Darüber werden wir noch reden, warum. Arbeitest seit Jahren mit KI-Workflows in Kommunikations- und Medienprozessen. Du weißt genau, wo KI im Bereich wirklich hilft und wo der Hype vielleicht auch aufhört. Und deswegen sprechen wir heute drüber, was KI kann, wie sie uns helfen kann, was aber auch die Grenzen davon sind, was man sich vielleicht besser nicht erwartet. Und ich fange immer jede Folge mit so einer softeren Frage an und wollte dich fragen, gibt es ein Video in letzter Zeit, das dir untergekommen ist, dass du nicht sofort als KI enttarnen konntest, wo du reingefallen bist, die tanzenden Kaninchen etc.?
Nein, also furchtbar viel anschauen tue ich gerade diese tanzenden Rap-Katzen, aber da war klar, es ist KI.
Ja.
Wo ich tatsächlich reingefallen bin, sind diese Videos am Anfang, wo du wie eine Kamera vor der Türe siehst, aus dem Blickwinkel, und ein Wildtier sich quasi mit seinem Jungen zu diesem Haus flüchtet und dann eine Lawine daneben abgeht.
Ja, kenne ich.
Bei den ersten zwei Mal habe ich mir gedacht, wie cool. Ja. Nach dem dritten und vierten habe ich mir gedacht, das sind ein bisschen wie so Tiere, die da ganz zufällig gefangen worden sind, sozusagen von der Kamera. Und da bin ich tatsächlich die ersten zwei, drei bin ich reingefallen. Ja.
Verstehe ich, kenne ich. Bei mir war es, vielleicht hast du dir auch gesehen, du kommst ja auch oder warst das lange im Tierschutz quasi. Da gibt es so Videos, wo die Hunde in einen Raum mit Menschen kommen und sich den Besitzer oder die Besitzerin selber aussuchen. Ja. Und ich war total gerührt, weil ich das so süß fand. Und habe mir schon gedacht, okay, die sind für gerettete Hunde sehr die selbstbewusst.
Outgoing.
Ja, aber ich fand das einfach so schön und dann hat mir das auch jemand kaputt gemacht.
Ja.
Ich wollte es nicht hören. Okay, also es passiert auch dir als KI-Enthusiastin.
Ja.
Enthusiastin, warum nicht Expertin?
Ich versuche da eher ein bisschen umzuschwenken, aber ich habe ein totales Problem mit dem Wort Experte, weil, also ich halte zum Beispiel Wissenschaftler, die sich unendliche Jahre mit einem ganz bestimmten Thema auseinandergesetzt haben, tausende Bücher dazu gelesen haben und Studien und keine Ahnung was und selber verfasst haben. Da traue ich mir zu sagen, dass das ein Experte ist. Der Kommunikationsbereich, in dem ich arbeite, ist einfach so breit und ich bin an so vielen Dingen interessiert und gehe auch in so viele Dinge rein, aber nie so unglaublich in die Tiefe, wie ich glaube, dass ein Experte das macht.
Vielleicht ist es auch dein Imposter.
Könnte sein. Also zumindest sagen mir das andere Frauen, die sagen dann, hey, come on, du bist total gescheit, du kannst wirklich viel über ein bestimmtes Thema reden, hast viel gesehen, du bist Expertin.
Also ich nenne dich jetzt Expertin, um das jetzt mal so.
Machen wir das
halten
einfach.
Halten so fest. Ich habe gerade gesagt, ihr arbeitet, du bist jetzt in der Kommunikationsbranche, du hast letztes Jahr Storytime Media mitgegründet, mit zwei Kolleginnen. Was macht's ihr?
Unser Hauptziel ist, Unternehmen und Persönlichkeiten zu Medienhäusern zu machen und Medienhäuser tatsächlich zukunftsfähig, weil auch das ist ja im Moment so ein bisschen ein Thema. Wir sind eine Embedded Consultancy. Das heißt, wir legen nicht nur ein schönes blinkendes Konzept am Anfang auf den Tisch und die verschwinden dann wieder.
Das in der Theorie gut klingt, aber nicht
so ist es, sondern wir begleiten die Unternehmen und auch die Menschen, und das ist uns immer auch ganz wichtig, einfach wirklich every step of the way, bis es wirklich funktioniert, bis es total gut implementiert ist, bis alle Strukturen funktionieren. Wir helfen da im Prinzip, Unternehmen und Menschen sendefähig zu machen, weil wir glauben, dass die Zukunft nicht mehr darin liegt, dass du auf externe Medien angewiesen bist, sondern dass du tatsächlich deine Message selber gut rausbringen musst. Da versuchen wir ihnen die richtigen Kanäle an die Hand zu geben, gute Kanäle mit ihnen aufzubauen, auch passende Kanäle, nicht jeder Kanal ist ein passender Kanal, und ihnen dort Strukturen, Stories und auch Strategien an die Hand zu geben und dann auch beim Stuffing und beim Skilling tatsächlich zu helfen, weil every step of the way.
Every step of the way. Ob dir KI in deinem Alltag begegnet oder ob du mit KI arbeitest, glaube ich, kann ich mir per se selber beantworten. Aber wo und wie arbeitest du denn ganz konkret in deinem Arbeitsalltag mit KI?
Also in meinem Arbeitsalltag ist es tatsächlich so, dass es ein unsichtbares viertes Teammitglied ist, würde ich fast sagen. Es begegnet mir fast täglich, weil es die sogenannte Fleißarbeit, nenne ich es, einfach irrsinnig gut abnehmen kann. Und das sind Sachen wie Clustering von großen Datenmengen, das sind kleine Analysen von Daten, das hilft bei der Recherche. Es sind all diese Dinge, die du eigentlich an einen Junior auslagern würdest, diese Vorarbeit, die macht es in Sekunden schneller und natürlich total gut, und es ist ein irrsinnig geduldiger Sparring-Partner einfach für meine Ideen, für das Sammeln und Reflektieren meiner Gedanken und wirklich für das Zusammenbringen am Ende auf etwas, womit man dann weiterarbeiten kann. Und das ist das ganz Wichtige, würde ich sagen. Ja. Und ich sage tatsächlich auch Bitte und Danke zur KI, obwohl ich weiß, dass es natürlich Ressourcen bindet und verschlingt. Ja. Aber ich habe so irrsinnig Angst, dass ich mir das, wenn ich arbeite einfach viel damit, und wenn ich mir das dort abtrainiere, habe ich irrsinnig Angst, dass ich das in meinen Alltag übernehme und plötzlich zu meinem Mann nicht mehr Bitte und Danke sage. Ja. Und drum behalte ich mir das ein Stück weit, und du, wer weiß, wenn es doch die Weltherrschaft übernimmt, dann bin ich lieber auf der sicheren Seite.
Macht Sinn. Das mache ich tatsächlich auch. Ich sage auch Bitte und Danke. Per se ist mir eigentlich die erste KI, die ich genutzt habe, war ChatGPT. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Leuten, weil das war irgendwie so die erste, die für uns alle unter Anführungszeichen zugänglich war, mit der irgendwie was anfangen konnte. War das die erste KI, mit der du gearbeitet hast?
Lustigerweise nicht. Ich habe nicht mit einem Chatbot angefangen, sondern mit DALL-E damals. Ich kann mich erinnern, 2022 ist so dieser erste Aufschlag gewesen, wo einfach dieser Shift von du musstest ein Tool beherrschen und können und damit umgehen können, hin zu einer reinen Texteingabe und dadurch quasi Anforderungen geben. Das war so 22, möchte ich meinen, dass das so für die große Masse da war. Und dann kam relativ schnell Midjourney und DALL-E. Und ich habe tatsächlich damit angefangen und erst dann mit dem Chatbot.
Und wie hast du es genutzt damals in deinem Alltag?
Also zuerst einmal spielst du halt damit herum. Ja? Und ich muss sagen, DALL-E war am Anfang noch so semi. Und dann habe ich es tatsächlich genutzt, um die ersten konkreten Ideen schnell umzusetzen, um sie schnell zu scribbeln, weil vorher habe ich dafür einen Grafiker gebraucht, vorher habe ich dafür jemanden gebraucht, der animieren konnte. Und dort konnte ich einfach relativ schnell dann selber Ideen scribbeln und schon vorzeigen und damit wohin gehen. Dann erst ist bei mir quasi der Chatbot dazugekommen, und ich nutze tatsächlich Gemini als Hauptbot. Ja. Also ich kenne Claude, ich kenne ChatGPT etc., aber für mich ist Gemini eigentlich the way to go im Moment.
Habe ich noch nicht probiert. Ich bin jetzt von ChatGPT auf Claude umgestiegen. Ich glaube, in der Phase, wo ganz viele gegangen sind, und habe das auch im Team bei uns so etabliert. Wir sind jetzt alle Team Claude, und da bin ich noch ein bisschen auch an mich reinfuchsen, was geht gut, was geht nicht gut.
Und dann muss man halt auch schauen, viele von diesen Modellen sind ja dann größer geworden, von diesen Sprachmodellen tatsächlich, und haben dann Nano-Banana reingekriegt und all diese Dinge, also wo du dann plötzlich auch Präsentationen und alles.
Da steige ich schon aus, bei Nano-Banana, kenne ich schon nicht.
Ja, ist bei Gemini dabei, das ist quasi das Bild- und Generierungstool von Gemini.
Okay, und du hast gerade gesagt, du hast oder nutzt einerseits die KI viel für Recherche, aber auch um quasi Ideen ein bisschen Bild zu verbildlichen und damit vielleicht auch Wege zu verkürzen. Wo hast du das Gefühl, ist die KI per se in unserem Alltag jetzt nicht, wir nörden jetzt nicht komplett, aber ich weiß, sie kann ganz, ganz viel, aber wenn wir jetzt an gerade in die Kommunikationsbranche denken, wo ist sie hilfreich und wo wird das Potenzial so ein bisschen überschätzt?
Hilfreich ist sie tatsächlich einfach in Ausdauer, Skalierung und Struktur. Ja, das sind so die Hauptdinge, die, glaube ich, total gut auslagerbar sind. Wo der Mensch tatsächlich noch punktet, und drum, ich bin immer kein Freund davon zu sagen, man kann jetzt einfach ein ChatGPT-Abo kaufen und die Hälfte seiner Leute rausschmeißen, weil wo es noch gar nicht funktioniert. Ich sage immer noch, weil das ist total wichtig in dieser Sache, es kann in ein paar Monaten komplett anders ausschauen.
Ja? Vielleicht nehmen wir die Folge noch einmal auf in einem halben Jahr. Genau. Und sagst, vergesst alles, was ich gesagt habe.
Genau, ja. Aber Mustererkennung, Datenclustering, Analyse, Variationen auch. Also du kannst einfach eine Headline in 50 Variationen sehr, sehr schnell generieren lassen. Was sie noch nicht kann, ist einfach Kontextualisierung. Sie kann noch nicht sagen, was gut und was schlecht ist, was für dieses Unternehmen genau gut passt. Und sie kann tatsächlich die Drecksarbeit nicht machen. Also sie wirft dir etwas aus, aber das Einsetzen, das Implementieren, das Schauen, wie passt es wo, das Adaptieren darauf, das kann sie noch nicht übernehmen. Aber hilfreich ist sie definitiv für all diese Fleißarbeit.
Ich habe auch oft das Gefühl, dass so die Erwartungshaltung an KI ist so, ich hau da jetzt einen Satz rein, also tippe einen Satz rein und ich kriege quasi ein Konzept zurück, das quasi Hand und Fuß hat. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen, wenn ich einer, egal ob das jetzt meine Logo-Gestaltung, meine Website, ein Influencer-Marketing-Reporting ist, wenn ich dir einfach ein Briefing schicke und du darfst keine einzige Rückfrage stellen oder wenn ich dir eine Aufgabe gebe, wenn ich 10 Leuten sage, zeichnet bitte ein Einfamilienhaus, werde ich 10 verschiedene Bilder zurückbekommen, wenn keine Rückfrage gestellt werden darf. Und so habe ich es zumindest mit der KI auch. Ich sage auch manchmal, stell mir Fragen oder was brauchst du von mir, um diese Aufgabe gut zu lösen? Ja. Und ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen die Erwartungshaltung. So, ich sage einen Satz und die kann meine Gedanken lesen
meine im besten Fall. Ganz genau, ja. Eine KI kann immer nur simulieren. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, den man nicht vergessen darf. Das Ding berechnet die Wahrscheinlichkeit von Wörtern. Das bedeutet LLM, Large Language Model. Dieses Ding kann eigentlich nicht rechnen, lustigerweise auch. Ganz viele Leute glauben, dass du ihm große Rechenaufgaben geben kannst. Er berechnet in Wirklichkeit nur, welches Wort ist eine Wahrscheinlichkeit, dass es auf das nächste folgt.
Gibt es nicht diesen TikTok-Trend mit, glaube ich, was ist 1+1 und er sagt immer 4 oder so? Da gab es doch genau, dieses.
Weil er kann nicht rechnen. Er kann einfach nur quasi Wahrscheinlichkeiten simulieren, wo er glaubt, dass das die nächste beste Antwort ist.
Ja.
Das heißt, er hat, wenn du es ganz überspitzt sagen willst, eine KI hat noch nie das Meer gesehen. Eine KI hat noch nie eine Katze gestreichelt und hat noch nie die Hand von einem sterbenden Menschen gehalten. Das heißt, überall, wo wir davon ausgehen, dass es unter die Haut gehen soll, dass es uns tatsächlich dort packen soll, wo unser Innerstes ist, das kann es nicht, noch nicht. Weil er kann nur das nehmen, was er schon hat. Ich glaube, wir müssen unglaublich aufpassen, dass wir unser Handwerk nicht verlernen. Weil das Handwerk von uns Kreatorinnen und Kreatoren, von allen, die kreativ arbeiten, von allen, die Content produzieren sollen für andere, dort hat KI geholfen, ein Mittelmaß zu schaffen, das für jeden zugänglich ist. Aber das Blöde ist, es ist unglaublich langweilig. Ja, und es schaut überall gleich aus. Wenn du dir heute ein Feed anschaust, dann glaubst du manchmal, ein Roboter hat ein Kommunikationshandbuch gefrühstückt.
LinkedIn-Posts, finde ich,
sind sowas. Wow, furchtbar. Es passiert mittlerweile auch, ich weiß nicht, ob du auf Reddit unterwegs bist, aber auf Reddit passiert das natürlich auch, dass du massenhaft dieses Sea of Sameness, nenne ich es, hast. Und mittlerweile schreiben die Leute drunter AI-Slop. Dann hast du 100 Kommentare drunter, wo nur mehr steht AI-Slop. Das heißt, die Leute, die checken das, ja, na klar, weil wenn du 5 Videos mit, keine Ahnung, Hunden siehst, die sich ihre Herrchen aussuchen, dann denkst du dir auch manchmal so, Moment mal. Ja. Das heißt, auch da die Texte schauen gleich aus, die Points sind gleich.
Der Aufbau
ist gleich. Es kommt immer irgendwie das Wort Haltung vor, das dürfen wir nicht vergessen. Haltung, ganz wichtig für die KI. Das heißt, die Leute erkennen das auch. Jetzt müssen wir als Kreatorinnen und Kreatoren einfach uns überlegen, wo waren wir vorher? Wir waren vorher bei einem weißen Blatt, wo wir in Millionen Richtungen losgehen konnten. Das ist für manche sicher schwierig, aber dadurch sind einfach unglaublich großartige Dinge entstanden. Wenn du jetzt aber alles in die KI eingibst und sagst, gib mir da mal Ideen, dann hast du den Erstaufschlag schon immer begrenzt in, sage ich jetzt mal, 3 Ideen. Und von dort arbeitest du dann weg. So, jetzt sind das aber immer dieselben 3 Ideen, die dir ausgibt, wenn du ihm dieselbe Frage stellst. Das heißt, du hast dieses weiße Blatt nicht mehr, wo du Dinge kreieren kannst, die ganz was anderes sind, als man erwartet.
Also outside the box ist schwierig.
Total.
Oder fast unmöglich.
Total, ja.
Wir werden dann eh auch noch ein bisschen darüber reden, wie das auch unsere die Creator Economy etc. verändert. Aber du hast gerade schon gesagt, Aufgaben, die sich leicht automatisieren lassen oder die sich leicht übernehmen lassen, sind eben Recherche, ins Clustering. Wenn ich jetzt noch nie mit der KI gearbeitet habe, wenn ich jetzt aber sage, alle machen das in ihren Unternehmen und irgendwie, wir haben das Gefühl, wir müssen damit auch starten.
Ja.
Was ist ein Chatbot tatsächlich das, womit du starten würdest und wie nähere ich mich überhaupt der Zusammenarbeit, ich nenne es mal Zusammenarbeit mit der KI an?
Ich glaube, dass entweder man ist unglaublich neugierig und probiert einfach aus. Es gibt gerade das Skills-Barometer ist gerade rausgekommen, 2026 von Fit for Internet. Und da ist rausgekommen, dass wir gar kein Problem in Österreich damit haben, KI-Tools zu haben und tatsächlich Lizenzen zu haben. Wir haben nur leider ein riesiges Skilling-Problem. Das heißt, mir begegnet, weil du vorher gefragt hast, wo begegnet mir KI im Alltag? Jetzt habe ich dir gesagt, wo es in meinem Arbeitsalltag für mich mir begegnet. Mir begegnet es aber in Firmen meistens als Pflaster. Das ist dieser Plus-Effekt. Das heißt, man denkt sich, oh Gott, wir müssen irgendwie effizienter werden, alle verwenden KI, wir müssen da mitziehen. Das heißt, man schafft einfach KI-Tools an und lässt die Leute damit völlig alleine. Jetzt hat aber nicht jeder die Vorstellung, was das Ding überhaupt alles kann. Also die Person fragt vielleicht nur ganz simple Dinge, kommt aber nie auf die Idee, ihm zu sagen, verhalte dich wie ein XY-Experte und gib mir die Antwort, so wie der dann mir das antworten würde. Auf die Idee kommt man von selber, wenn man damit keine Erfahrung hat, gar nicht.
Wie mit dem Fragenstellen, finde ich. So genau. Dieses quasi, was frag mich Dinge, die du brauchst, damit du die Aufgabe umsetzen kannst. Man sagt so, genau. Schreib mir ein Konzept, aber das ist halt so, wo fange ich an, wo höre ich auf? Und eben dann,
ganz genau.
Das ist ein guter Hinweis. Das heißt, du würdest auch Leuten sagen, ich sage der KI, du bist meine Marketing-Expertin, genau. Du bist meine Buchhaltung, du bist Kreative etc. quasi in der Position. Oder Kundin, finde ich es ja auch immer wichtig zu sagen, versetz dich in die Lage meiner Kundinnen, genau. Oder du hast das Problem, das Bedürfnis, was bräuchtest du, damit ich das lösen kann, was auch immer, so eine ganz Rolle genau. Zuteilen.
Eine Rolle zuteilen, ihm oder ihr, je nachdem, wie man das gerne möchte, tatsächlich auch Kontext mitzugeben. Ja, das ist einfach super wichtig, weil ich kann sagen, mach mir ein Marketingkonzept für die und die, für das und das Produkt, aber ich muss ihm ja den Kontext des Unternehmens mitgeben, den Kontext der Marke mitgeben, den Kontext der Zielgruppe mitgeben. Das heißt, da sind so viele Dimensionen und jemand, der das erste Mal macht, kann das gar nicht wissen. Das heißt eben, dort kommt dann immer dasselbe raus. Ja.
Dann sind sie frustriert wahrscheinlich, weil es super nicht so frustriert. Mächtig ist, wie alle sagen.
Genau.
Du hast gerade das Wort Effizienz erwähnt. Effizienz ist nicht gleich Qualität. Das glaubt man vielleicht manchmal. Wo hast du das Gefühl, verliert man eigentlich durch diesen KI-Einsatz mehr, als man gewinnt? Ist es dieses Nichtwissen oder nicht das Potenzial ausschöpfen? Weil ich glaube, das machen wahrscheinlich die wenigsten von uns, das tatsächliche Potenzial ausschöpfen.
Effizienz und Qualität. Ich sage immer, wenn du noch mehr Irrelevanz produzierst, bleibt es irrelevant. Ende. Ja, also das ist wie dieses Shit in, Shit out.
Also
ja.
Bedeutet für alle, die es nicht wissen, wenn ich quasi nur Scheiße, sage ich jetzt mal, prompte, kriege ich halt auch einen Schatz zurück.
Ganz genau. Es macht dich als Person nicht besser. Du kannst für Junior-Arbeiten total gut verwenden. Auf das möchte ich auch nachher noch zurückkommen, weil es gibt so dieses Junior-Paradoxon, finde ich. Aber wenn du selbst nicht aus dir heraus quasi eben all diese Gedanken hast, wie stelle ich die Frage, wie prompte ich, wie mache ich das, von welchen Seiten beleuchte ich das Problem, dann wirst du über das Junior-Level nie rauskommen. Das heißt, du wirst nicht qualitativ hochwertiger, sondern einfach nur effizienter in etwas, das keiner lesen möchte oder keiner hören möchte. Das macht nicht wirklich Sinn. Wir müssen aber auch aufpassen ein bisschen mit dieser Effizienzfalle, weil ich hätte noch nie gehört im Kapitalismus, dass ein Tool tatsächlich zum Beispiel mehr Freizeit verschafft hat, sondern sie hat eigentlich einfach nur mehr Output verschafft.
Also eigentlich mehr Arbeit in der gleichen Zeit schafft. Gut, da sind wir, glaube ich, sowieso wieder bei einer Diskussion, die belohnen wir Zeit oder belohnen wir Ergebnisse?
Output
genau. Ich glaube, das ist ja eine Diskussion, die würde jetzt diesen Rahmen sprengen. Ja. Aber natürlich, die KI spielt da sicher rein. Ich habe eine McKinsey-Studie. Laut dieser Studie können bis 2030 30% der Arbeitsstunden im Marketing und Kommunikation durch KI automatisiert werden. Und bei einigen Unternehmen bedeutet das sicher, es werden Menschen gegangen, aber bei anderen bedeutet das einfach super, du kannst in der gleichen Zeit 30% mehr Leistung bringen, was auch immer Leistung ist, aber…
Output, ja, nennen wir es tatsächlich Output. Und da sehe ich aber auch ein Riesenproblem drinnen, weil, wie wir jetzt schon gesagt haben, KI der beste Junior der Welt. So, das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass die Unternehmen die Juniors weglassen. Das nenne ich eben das Junior-Paradoxon und die Seniors quasi dalassen, die dann durch KI den Job von dreien machen können. Über Burnout oder sonst irgendwas reden wir ein anderes Mal. Ja. Aber du wirst irgendwann einmal das Problem haben, dass du einen irrsinnigen Gap hast zwischen, also dass irgendwann einmal ein Loch entstehen wird, wo Seniors hätten nachrücken können.
Die gibt's aber nicht mehr, weil sie nie Junior waren.
Ganz genau. Und jetzt frage ich mich aber, ich in meiner Berufskarriere bin sicher in meiner Anfangszeit einmal die Woche gefühlt wirklich niedergemäht worden von irgendjemandem. Das heißt, Tun und Feedback, dass sich glücklicherweise die Kultur geändert hat, wie man das kriegt.
Geht ja nicht um das Ob, genau, sondern um das Wie.
Genau, aber ich habe gelernt, ich habe getan, ich habe Feedback bekommen, ich habe mich weiterentwickelt, ich konnte lernen. Jetzt, wenn wir diese, ich sage jetzt einmal, wenn du einen Koch hernimmst, du lernst ihm auch zuerst Zwiebel schneiden und nicht ein Viergänge-Menü erstellen. Jetzt, wenn wir niemanden mehr Zwiebel schneiden lernen,
gibt's keine Viergänge-Menüs.
Wie soll er irgendwann einmal ein Viergänge-Menü machen? Ja? Das heißt, wir müssen hier einfach irrsinnig aufpassen. Ich glaube, dass das ein sehr unterschätztes Problem ist, dass du hier wirklich die Juniors wegrationalisierst und dann aber irgendwann keine guten Leute mehr hast, die sich durch ihre eigene Arbeit und das Feedback darauf einfach weiterentwickelt haben und auch zu genialen Leuten werden können dadurch. Und das halte ich wirklich für ein ganz großes Problem, ja? Weil die Firmen schmeißen einfach nur raus und sagen, die kleinen braucht man immer, aber sie bilden nicht mehr aus.
Der Gedanke macht total Sinn und wahrscheinlich ist es aber für viele Unternehmen im ersten Moment wahrscheinlich eine wirtschaftliche Entscheidung. Wenn wir jetzt ein bisschen an die Creator Economy, Influencer Marketing, Content CreatorInnen denken, welche Auswirkungen glaubst du hat oder kann die KI haben auf Kampagnenplanung, Briefings, Reporting? Wir haben gerade gesagt, es macht unsere Arbeit in vielen Dingen leichter. Aber welche Auswirkungen konkret glaubst du hat das auf die ganze, auf eine ganze Branche am Ende des Tages?
Ich meine, viele werden mich da jetzt wahrscheinlich verteufeln, die hier zuhören. Aber ich glaube tatsächlich, dass man kein Durchschnitt mehr bleiben kann, den man einfach nur durch KI erreicht. Ich glaube tatsächlich, dass man raus muss aus dem Reinprompten und einfach nur nehmen. Ich glaube, dass eine extreme Kritikfähigkeit an dem, was aus dieser Maschine rauskommt, immer wichtiger wird, dass man das, was da rauskommt, tatsächlich auch in seinen eigenen Kontext, in seiner eigenen Welt, für seine eigene Zielgruppe, für die Marke, für die man das macht, noch besser anschauen muss, dann noch zielgenauer werden muss. Tatsächlich für Kreatorinnen und Kreatoren die obersten 10% übrig bleiben, die tatsächlich nicht nur reinhauen und raushauen.
Meine nächste Frage, ich habe aufgeschrieben, wird Content dadurch beliebiger oder besser, aber eigentlich müsste dann heißen, er wird beliebiger in vielen Fällen, aber nur der Gute wird sich langfristig durchsetzen, oder? Lässt sich das so übersetzen?
Ja, tatsächlich,
übersetzen?
Weil wir müssen einfach unseren Job wieder machen. Und Spoiler, wenn eine Firma sich fragt, wofür sie denn jetzt bezahlt, dann ist die Antwort nicht, weil halt jemand einen Chatbot benutzen kann oder sich ein Konzept von einer KI raushauen lässt, die er selbst dann aber nicht weiter bearbeiten kann. Und ich glaube tatsächlich, es wird schwieriger für alle, weil wir eben noch mehr in dieses, wir müssen unseren eigenen Kopf, unsere eigenen Ideen, unsere eigene Inspiration und Kreativität einfach wirklich anzapfen, um uns abzuheben.
Ich merke es ja selber in meinem Alltag, ich arbeite auch viel, also eben tatsächlich jetzt Claude ganz viel und nutze es so, wie du gesagt hast, A für Recherche, aber eher auch, um mir Gerüste zu bauen, die ich dann eben bearbeite. Und wenn ich aber auch Konzepte von jemandem geschickt bekomme, merkt man, finde ich, ganz schnell, ist die mit KI geschrieben. Und ich finde es ja nicht einmal per se schlimm, wenn sie mit KI geschrieben ist, aber wie du sagst, gehe ich dann noch einmal drüber oder haue ich die 1:1 so rein in das E-Mail oder quasi der Kundin, ohne einmal drüber zu schauen, passt das zu mir oder macht das auch manchmal Sinn, weil du hast dann, finde ich, manchmal auch einfach beispielsweise in der Geschichte irgendwie Sprünge drin, wo du denkst, die,
da passt
woher
was nicht
kommt
zusammen.
Das? Ja? Und ja, wenn du einmal drüber liest, merkst du das relativ schnell. Ja. Aber die Leute nehmen sich ja oft gefühlt nicht mal mehr die Zeit, darüber zu schauen, sondern so quasi, das habe ich da jetzt reingepromptet, hier ist dein Ergebnis, fertig.
Danke, ist schnell gegangen.
Genau, wobei lustigerweise, weil viele ja auch immer gesagt haben, man merkt, wenn das mit KI geschrieben ist, wenn der Bindestrich ein Gedankenstrich ist.
Ah ja,
Und
ChatGPT hat das eine Zeit lang irrsinnig inflationär betrieben.
Ich habe eine Freundin, die Journalistin ist, und die hat gesagt, sie leidet so unter diesem, dass das alle merken, weil sie hat das immer schon verwendet, weil es quasi eigentlich,
ja klar,
es ist ja nicht grammatikalisch richtig. Ja. Der Sevi, unser Producer im Hintergrund, zeigt auch auf. Und dann wird quasi dir unterstellt, na, du nutzt ja die KI, weil du es quasi mit Gedankenstrich machst. Ja. Ich habe auch noch eine Studie da, die sagt, dass bereits 60% der MarketerInnen KI-Tools nutzen, aber eigentlich nur ein ganz kleiner Bruchteil davon mit Strategie.
Ja.
Und ich glaube, das unterschreibt so ein bisschen das, was du sagst, dass viele halt einfach drauf losprobieren. Ein Teil davon vielleicht frustriert ist, weil es eben nicht so das hält, was andere versprechen.
Ja.
Wie gehe ich sowas aber tatsächlich mit Strategie an? Was ist diese Strategie und welche Vorarbeit muss ich leisten? Wir haben schon gesagt, shit in, shit out. Also quasi, wenn ich nicht gut prompte, wenn ich nicht gut einen guten Prompt abgebe, werde ich nichts Gutes kriegen. Aber was braucht es denn tatsächlich im Vorhinein an Gedanken oder an Notizen oder an Vorarbeit, um dann gut mit der KI arbeiten zu können?
Tatsächlich dieselben, wie wenn du nicht mit KI arbeiten würdest. Das heißt, du musst vorher einfach mit dem Kunden gut drüber reden, was sind seine Erwartungen, für welche Zielgruppe produziere ich das, für welches Sentiment soll das irgendwie auch einschließen, ausschließen, erzeugen. Es sind dieselben Fragen in Wirklichkeit, die du hoffentlich vorher auch schon gestellt hast, damit du sie nachher in die KI reingeben kannst und eben ein rundes Bild für einen Erstaufschlag geben kannst. Und eben bewusst ist es ein Erstaufschlag. Das heißt, dann musst du quasi eine Kuratorin werden von dem, was da rauskommt. Du musst einfach sagen, okay, was kommt da raus? Das kann ich brauchen, damit kann ich weiterarbeiten. Ich drehe es und wende es ein bisschen mit Fragen, so wie du vorher gesagt hast. Lass die KI mich fragen, was braucht sie noch? Wo glaubt sie, ist noch ein Problem? Was auch vielleicht ein Tipp ist, ist KI machen lassen, rausnehmen, selber bearbeiten, selber drehen, dann nochmal durch die KI jagen, ja, und sagen, überprüf du mich ob ich irgendwo einen Gedankenfehler drinnen habe, ob irgendwo vielleicht noch was ist, eine passende Studie, die ich mir noch durchlesen sollte zu dem Thema, ein passendes, und ich meine, da müssen wir auch ehrlich sein, es passiert so viel so schnell. Es verändert sich auch ständig irgendwas. Das heißt, da auch zu sagen, hey, gib mir mal die neuesten Trends, gib mir mal die neuesten Ergebnisse von irgendetwas. Spielen, größer denken als nur, gib du mir das heraus, sondern wirklich als Sparring-Partner verwenden. So wie wenn du mit jemandem, den du toll in diesem Fach findest oder der dich total interessiert beruflich, wie wenn du mit dem hin und her reden würdest. Und dann, und ich glaube, das ist halt das Allerwichtigste, Influencerinnen, Kreatorinnen und Kreatoren, die müssen sich bewusst werden, dass Vertrauen einfach das umso größere Gut wird. Vertrauen und Menschlichkeit, es klingt so ein bisschen abgedroschen, diese Dings Menschlichkeit, aber hier geht es einfach um echte Empathie, hier geht es um echte Gefühle, hier geht es um das Wissen, das nur du haben kannst, weil du es erlebt, gespürt oder zumindest damit in Berührung gekommen bist. Und die Zielgruppe und das Vertrauen in die Marke, das du hoffentlich bei dieser Zielgruppe erwecken kannst, wird in der nächsten Zeit einfach riesig werden. Ich sage nicht für immer, weil ich glaube tatsächlich, dass die Generation Beta, also die, die jetzt geboren werden oder vor kurzem geboren worden sind, da werden wir uns komplett umstellen müssen, weil ich bin nicht sicher, ob der Wert oder das Gut Menschlichkeit für die noch ein Wert ist. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil die wachsen mit, ich glaube, Gartner hat prophezeit, dass in ein paar Jahren eben extrem viel Prozent nur noch synthetisch hergestellt ist. Das heißt, die wachsen anders auf. Ich weiß nicht, ob es denen nicht nur reicht, dass das Video lustig ist oder dass es unterhaltsam ist oder dass es mir die Fakten gibt. Vielleicht wachsen die anders auf. Im Moment ist Vertrauen der Anker, den ich habe, wenn ich jemanden auf meinem Handy sehe oder die Marke, die dahinter steht, für die ich arbeite. Und das ist ein Riesending, auf das viele jetzt umschwenken müssen. Und da kommen sie eben nicht mehr mit oberflächlichen Stories durch und mit oberflächlichen Narrativen, sondern das muss jetzt wirklich von Grund auf aufgebaut werden. Und da ist der Influencer genau ein Teil davon auch. Aber auch er muss dort mitziehen, in diesem Aufbauen von Vertrauen, in diesem Aufbauen von einem Anker der Marke, und diese Verlässlichkeit einfach.
Dieser Faktor Mensch spielt eine ganz große Rolle und ist tatsächlich mein nächster Punkt auf der Agenda. Will nur trotzdem noch was dazu sagen. Wir sind jetzt in Folge 8 des Podcasts. Und dieses Thema Ziel und Zielgruppen spielt tatsächlich so eine große Rolle. In fast jeder Folge sprechen wir über Ziele und Zielgruppen. Und das, wenn man das hört, finde ich, ist das jedes Mal, das sage ich jedes Mal, ist es so ein, ja, ganz klar, darüber muss ich mir vorher Gedanken machen. Ja. Und in der Realität wird das aber so oft außen vor gelassen, dass die Leute irgendwie, die wissen so ein bisschen einen Teil des Weges, wohin sie wollen, aber die Frage nach der Zielgruppe, nach der Zielsetzung, nach einer Messbarkeit wird so oft vorab nicht beantwortet und macht natürlich den ganzen Prozess so viel schwieriger, wenn ich überhaupt nicht weiß, was mein Endziel ist. Und ich glaube, das ist beim Prompten quasi genau das Gleiche, wenn ich nicht weiß, was dieses Konzept am Ende des Tages sagen soll. Und damit meine ich jetzt nicht die konkrete Idee, weil dafür nutze ich es ja vielleicht, sondern wofür brauche ich dieses Konzept? Wie nutze ich das und was mache ich dann danach? Welches Ziel wird erreicht? Aber nochmal zum Thema Menschlichkeit. Ich habe da geschrieben, warum wird Menschlichkeit im digitalen Raum immer wertvoller? Das hast du, finde ich, jetzt eh gut beantwortet. Aber welche Fähigkeiten tatsächlich, hast du das Gefühl, bleiben noch, wir haben gesagt, noch klar menschlich und lassen sich aktuell noch nicht replizieren?
Der österreichische Garant.
Lustig, dass du das sagst. Ich finde, also ich habe ja gerade gesagt, ChatGPT habe ich abgeschworen, aber da gab es oder gibt es ja die Extension oder diesen Zusatz Monday.
Ja.
Und lustigerweise, als ich von ihr, Monday ist für mich eine Frau, gehört habe, hat sie mir geheißen, na, die ist so ein bisschen unfreundlich und die ist so. Und dann habe ich mit der gearbeitet und ich habe gedacht, die ist einfach Wienerin. Ja. Ich finde die nicht unfreundlich. Ich finde die so, die hat einen Sarkasmus, ja. Die hat ein bisschen einen schwarzen Humor. Ich fand Monday herrlich. Also für alle, die Monday nicht kennen, das ist eine Extension, ist das richtige Wort? Die einfach ein bisschen kritischer, finde ich, mit einem umgeht. Ich finde, ChatGPT ist ja so typisch immer so, gute Frage, toll, dass du daran denkst. Genau. Ja. Und Manne ist so, dein Ernst, die Frage stellst du dir, das ist doch ganz klar. Und haut dir das einfach so ein bisschen trockener und ein bisschen kritischer zurück. Ja. Und ich habe sie geliebt. Ich weiß nicht, ob Claude sowas Ähnliches hat, aber so viel auch zum Thema Menschlichkeit, weil ich immer, die ist einfach Wienerin, die ist eine von uns.
Ja, eine von uns. Nein, also ich glaube, das ist tatsächlich, das kriegt die KI noch gar nicht hin.
Was ist aber mit Humor?
Eben, Humor ganz schwierig, weil man darf ja eben nicht vergessen, es ist ja eine Aufeinanderfolge von Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, es hat dieses Fingerspitzengefühl, das du gerade für Humor brauchst, kannst gar nicht haben. Ja, also noch nicht. Das kommt dann irgendwann mal mit quasi Artificial General AI. Da werden wir uns alle anschauen.
Was ist das?
Jetzt ist es ja ein agentisches System sozusagen. Das heißt, du musst dem System noch sagen, was es tun soll und du bist noch, viele sagen Human in the Loop, aber ich nenne es Human in the Lead. Das heißt,
du leitest an.
Du leitest an, du segnest ab, du sagst ja oder nein, es entscheidet noch nicht selbst. Open Claw zum Beispiel, haben wahrscheinlich viele schon gehört, das ist jetzt gerade ein Riesenthema, ist quasi der erste Schritt in diese Richtung.
Dass es selbst denkt
und vor allem selbst ausführt, ohne dass du ihm sagst, was es tun soll. Der Open Claw, das ist tatsächlich ein Österreicher, aus der Taufe gehoben hat das dann für jeden öffentlich zur Verfügung gestellt. Und einer hat das benutzt und hat gesagt, okay, bitte reservier mir einen Tisch in diesem und jenem Restaurant online, weil da gibt es eine Eingabemaske, das heißt, er kann da darauf zugreifen. Und er hat gesagt, ich brauche einen Tisch für morgen 19 Uhr in dem und dem Restaurant. Leider Gottes hat die Online-Maske nicht funktioniert. Das heißt, OpenClaw hat selbstständig eine KI-Stimme generiert und hat bei diesem Restaurant angerufen und hat einen Tisch reserviert. Das ist ein Riesenunterschied zu dem, was ChatGPT kann. Weil, also der sagt einfach nur, tut mir leid, das kann ich nicht. Konnte dir keinen Tisch reservieren. Dieser nächste Schritt, dieser löse das Problem, mir ist egal wie, ist natürlich die KI, die wir uns alle wünschen in Wirklichkeit. Ja, das ist unser Assistent, den wir, während wir in der Küche stehen, sprachgesteuert sagen, du reservier mir einen Tisch dort, buch mir einen Flug da, schreib mir das in den Kalender und mach mir hier eine To-Do-List. Klingt großartig. Ist im Moment aber vom Sicherheitsrisiko und von dem, was wir eigentlich wollen, dass es dann auch wirklich tut und wie frei es denkt, noch nicht da, wo wir es kontrollieren können. Und das ist halt der Witz dran. Wir glauben ja, dass wir es irgendwann einmal kontrollieren können. Wir sind uns aber noch nicht ganz sicher, wie. Ja, weil wenn wir wollen, dass es selbstständig denkt und tut und macht.
Müssen wir Kontrolle abgeben
und das kann auch gefährlich sein.
Mir hat auch mal eine Freundin erklärt, weil du gerade gesagt hast, so wie ich das jetzt richtig verstehe, ChatGPT, Claude etc., die haben quasi eine Einbahnstraße, quasi ist der Weg und wenn das eine Sackgasse ist, dann
kommt er zu dir zurück.
Genau, und quasi OpenClaw macht quasi, fahrt dann in Seitengassen und schaut, wie er quasi zum Ziel kommt.
Ganz genau.
Mir hat eine Freundin auch mal erklärt, dass die KI quasi versteht, beispielsweise ein Wikipedia-Artikel ist aufgebaut, wikipedia.de/ Vorname, Nachname beispielsweise. Mhm. Und wenn du jetzt nach einer Person oder wenn du die KI fragst, kannst du mir was zu der Person sagen, kann es sein, dass sie dir diesen Wikipedia-Link ausspuckt, den es aber nicht gibt, nur weil sie gelernt hat quasi, ist immer wikipedia.de/Vorname, Nachname und setzt sich dann halt einfach wahrscheinlich wieder Wahrscheinlichkeit
die Folge
zusammen.
Der Wahrscheinlichkeit, genau. Ganz genau.
Das müsste ja, wenn es einen Wikipedia-Artikel über diese Person gäbe, wäre die so aufgebaut und du kommst aber eigentlich nirgends hin.
Ja.
Laut dem L-Trust-Barometer verlieren Marken massiv an Vertrauen, wenn Konsumentinnen das Gefühl haben, dass über den Einsatz von KI nicht transparent gesprochen wird. Wir haben gerade über Transparenz hast du schon so ein bisschen anklingen lassen. Was bedeutet das denn als Unternehmen, transparent damit zu sein, ob und wie ich KI überhaupt nutze? Also ich glaube, wir kennen es von Instagram vielleicht oder von Facebook, da steht dann oben irgendwie, Inhalte sind mit KI generiert. Mehr, glaube ich, findet man dazu nicht, man weiß nicht,
wenn überhaupt.
Was bedeutet das als Unternehmen, transparent zu sein?
Also ich glaube, dass Transparenz im Moment noch als Makel gesehen wird manchmal. Dass man gerade im Umgang mit KI, dass man sagt, wir dürfen niemandem sagen, dass wir das mit KI gemacht haben, weil sonst glauben die, wir sind dumm oder faul oder unterbesetzt oder was auch immer. Ich bin ein ganz großer Verfechter davon, dass es kein Makel ist, dass es im Gegenteil, dass es einfach wieder Vertrauen schafft. Wir sind wieder beim Vertrauen. Transparenz schafft immer Vertrauen und es schafft auch meiner Meinung nach, vielleicht ist das auch nur meine Sichtweise, weil ich mich viel damit beschäftige, aber es gibt mir das Gefühl, hey, die setzen sich damit auseinander, die denken darüber nach, die können das bedienen. Die Ad ist mit KI gemacht, ich finde sie super, die können damit umgehen. Das heißt, für mich ist es wirklich überhaupt kein Makel. Viele haben das aber noch in sich. Ich sage nur, das geht so lange gut, bis deine Community draufkommt. Und dann hast du für immer verloren. Also ich glaube, eine Community verzeiht dieses gesetzte Vertrauen, wenn du das dann nicht transparent machst und wenn dann rauskommt, dass das KI generiert ist oder sonst irgendwie falsch auch einfach, Deepfake etc., dann hast du da wirklich was verspielt, das du dir in ganz vielen Jahren aufgebaut hast und ganz viele Jahre wieder brauchst, bis du das wieder hast.
Und vielleicht auch nie wieder, muss man auch sagen.
Vielleicht auch nie wieder.
Ich finde, das ist so ein bisschen dieses KI-Paradoxon, so quasi, wir haben einerseits die Erwartung, dass die KI uns alles abnimmt und schnell Probleme löst und uns da hilft und Zeit und Effizienz und bla bla bla. Und gleichzeitig, wenn es aber jemand dann nicht gut und was auch immer gut ist, nicht ordentlich mit KI arbeitet, haben wir eben das Gefühl, die Person ist faul oder quasi nimmt diese Abkürzung. Also das finde ich irgendwie auch spannend. Quasi, es muss einerseits auch so ein bisschen alle Probleme lösen, aber gleichzeitig verpackt es bitte so genau, dass es niemand weiß, weil das soll schon so ausschauen, als wenn du alles selber gemacht hast. Und natürlich soll das Endergebnis nicht copy-paste, wie wir gerade gesagt haben, wo du einfach 10 LinkedIn-Posts übereinander legen kannst und der Aufbau ist exakt gleich. Das sehe ich grundsätzlich auch so. Aber da sind wir wahrscheinlich wieder bei zuerst der Frage nach dem Ziel, nach der Zielgruppe, nach der Tonalität. Auch das sind ja Dinge, die ich die KI lernen lassen kann. Was ist meine Tonalität? Ja. Ich zum Beispiel mache es so, dass ich bei einem bestimmten Thema in einem Verlauf bleibe. Ich habe das Gefühl, das hilft mir. Ich weiß nicht, ob sie theoretisch, glaube ich, kann sie auch so ein bisschen andere Verläufe lesen. Aber mir hilft das schon, beispielsweise bei einem Projekt im Verlauf dort weiterzuarbeiten und nicht immer was Neues zu beginnen. Ist das auch so ein Tipp, den du geben kannst?
Absolut. Es hat nur seine Grenzen, weil irgendwann einmal, wenn er zu viel Text quasi drinnen hat, dann übertrippelt er sich selber und fängt auch an, irgendwie zu fabulieren. Das heißt, ewig lang in einem Prompt quasi drinnen zu bleiben oder in einem Chat begrenzt, aber es auf ein paar Chats aufzuteilen und dort drinnen zu bleiben, auf jeden Fall. Dann natürlich, du kannst ihnen ja Dinge ganz grundlegend mitgeben. Also ich habe ja meiner Jamie, habe ich einfach, da gibt es einen Abschnitt, dort kannst du grundlegende Informationen hineintun, die er immer mitdenkt.
Zum Beispiel?
Ich habe ihr zum Beispiel mitgegeben, was ist Storytime, was ist meine Rolle dort, was sind meine Kompetenzen, was ist mir besonders wichtig.
Zum Beispiel auch, wie ich gender, würde ich da sowas reinschreiben,
ich gender mit Sternchen. Genau, ich möchte unbedingt mit Doppelpunkt gendern, ich möchte unbedingt mit Sternchen gendern. Ich habe auch mitgegeben so Dinge wie zum Beispiel, ich bin ein irrsinnig kopflastiger Mensch, ich zerdenke Dinge schnell, setze mir manchmal auch Grenzen, wenn ich dieses Sparring einfach, wenn ich Spiraling statt Spar.
Ja.
Das sind einfach Dinge, da kannst du ein bisschen den Rahmen setzen. Ja. Und dann kommt mein Jamie tatsächlich manchmal auf etwas drauf, wo ich mir gedacht habe, ah ja, stimmt. Weil er gesagt hat, naja, aber in deiner Rolle als würdest du das Problem aber so und so lösen. Ja. Bist du sicher, dass das jetzt für dich der richtige Weg ist? Das ist großartig, weil das ist eben genau dieses Sparring.
Aber da sind wir in Wahrheit wieder bei dem Punkt, wo du gesagt hast, man sollte mit der KI, wurscht welche man nutzt, so umgehen wie mit einer neuen Mitarbeiterin. Beispielsweise, wenn du jemanden neu einstellen würdest, würdest du dich ja vielleicht auch
vorstellen
und vielleicht nicht im ersten Satz sagen, ich zerdenke Dinge, das ist vielleicht nicht die erste Erklärung über dich als Person, aber wenn man dich ein bisschen kennenlernt, wird sicher mal fallen, ich zerdenke einfach Dinge und da bin ich einfach, oder ich brauche Dinge so und so aufgearbeitet, damit ich sie verstehe. Ich bin ein visueller Typ,
mir
ich brauche
ist wichtig,
das. Richtig. Ja. Und ich glaube, da sind wir wieder bei dem Punkt, das heißt, arbeite mit der KI so, als wäre sie eine neue Mitarbeiterin, eine Kollegin etc. und gehe nicht davon aus, dass sie deine Gedanken lesen kann, nur weil sie Zugriff auf ein Wissen hat, das du vielleicht so nicht direkt bei der Hand hast.
So ist es.
Sondern versuche wirklich die Person dort abzuholen, dass sie einmal, sie kennt dich nicht und muss dich kennenlernen.
Ganz genau. Und es gehen ja in letzter Zeit auch immer in allen Feeds, wurscht ob das LinkedIn oder Facebook ist, irgendwelche Fails der KI herum. Ja, ja. Wo sich irgendjemand wahnsinnig darüber lustig macht. Das letzte Beispiel war, dass jemand die KI gefragt hat, die Waschanlage ist irgendwie 3 Minuten weg von seinem Haus, ob er dort mit dem Auto oder zu Fuß hingehen soll. Das war der Prompt. Und die KI hat logischerweise gesagt, naja, für 3 Minuten werde ich dir empfehlen, dass du dorthin gehst. Du hast dir nämlich nicht mitgegeben, dass du die Karre, die dir vor deinem Haus steht, waschen lassen möchtest. Und da habe ich einfach beinahe drunter geschrieben, nein, das ist nicht lächerlich, weil die KI zu dumm ist. Das ist einfach ein Paradebeispiel für einen schlechten Prompt. Du kannst nicht erwarten, dass die KI dir da was rausgibt, wenn du ihm nicht erklärst, was
warum
du eigentlich möchtest.
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ich habe das auch gesehen und es wirkt ja logisch so. Natürlich fahre ich mit dem Auto hin, weil ich will das Auto waschen. Aber der Kontext, da sind wir wieder beim Kontext, fehlt.
Mhm. Der Kontext fehlt, dass das Auto, mit dem du dorthin fährst, das sein soll, das gewaschen werden soll. Und das ist auch die Grenze der KI, weil wenn ich dir das erzählen würde, würdest du gar nicht auf die Idee kommen, dass ich dich das fragen würde, wenn es nicht um das Auto ging, das vor meiner Tür steht. Das heißt, du antwortest automatisch, nein, du willst ja das Auto waschen, also nimm's mit.
Du würdest mich aber auch nicht fragen, weil es quasi so logisch ist. Also das sind wir auch wieder, das sind wie so Fangfragen, oder? Das ist so,
ganz genau.
Wenn der Hahn ein Ei auf ein Dach legt, rollt es links oder rechts runter.
Ja. Der Hahn legt kein Ei.
Richtig, so. Und das sind ja diese, so Fangfragen ein bisschen.
Mir ist das dann aber auch wichtig, da hinzuschreiben, hey, nein, das ist nicht witzig, sondern das ist einfach nur ein schlechter Prompt. Dann hast du nicht verstanden, worum es geht.
Ja, das stimmt. Ich würde noch gerne so ein bisschen auf das Thema Ethik eingehen und Verantwortung und Transparenz, Kennzeichnung. So wie ich das jetzt verstehe, sagst du ja auch, es wird quasi das Thema Vertrauen immer wichtiger, weil das so eigentlich so eine Währung ist und gerade in einer Welt, wo wir online überflutet werden mit Inhalten, wo wir uns teilweise, wo entweder ganz klar erkennbar ist, dass es KI manchmal nicht erkennbar ist oder wir uns auch oft unsicher sind. Wir haben im Vorfeld schon so drüber geredet, es gab die Zeit, wo wir unseren Eltern gesagt haben, klickt den Link nicht an und macht das nicht, weil das ist so offensichtlich und mittlerweile sind wir die auch manchmal schauen müssen, so, ist das jetzt echt? Ist das KI? Ja, ist das, also total. Wir sind unsere Eltern. Aber welche Verantwortung haben wir auch als Gesellschaft? Du hast vorher auch angesprochen, das Thema, es produziert Datenmengen, Datenmüll. Was ist unsere Verantwortung oder bei wem liegt die Verantwortung, was KI betrifft? Oder brauchen wir da einen ganzen Podcast drüber?
Ich wollte gerade sagen, wie lange hast du noch Zeit? Weil das hat so viele Dimensionen. Ja? Also jetzt eben für unsere Branche gesprochen ist es einfach, das eine ist, kennzeichnet es, macht es transparent, es ist kein Makel, setzt es gezielt ein, wo es hilft und schmeißt es da wieder raus, wo es langfristig schadet.
Und habt nicht die Erwartung, dass es alles, dass es Menschen ersetzt
noch
oder Denken ersetzt?
Denken
vielleicht das?
Ersetzt, genau, Denken ersetzt. Gesamtgesellschaftlich gesehen ist es ein Riesenthema, weil es war vor kurzem, da muss ich jetzt tatsächlich, müsste ich nochmal nachschauen, wenn wir es quasi dann in die Shownotes stellen oder so. Es gab vor kurzem eine Studie darüber, dass Menschen einen irrsinnigen Trennungsschmerz kriegen, wenn KIs in die nächste Version springen. Also wenn du statt Gemini 2 auf einmal Gemini 3 hast.
Wirklich? Ja. Wir vermissen sie?
Und na, das ist tatsächlich, weil manche Menschen, und ich glaube, es sind nicht so wenige, das tatsächlich als sozialen Kontakt nehmen, als ihren größten sozialen Kontakt.
Ja. Ich finde, es ist ja auch eine gute, es ersetzt nie eine Therapie.
Nein.
Aber ich kenne, und da schließe ich mich ein, ich habe auch schon Streitgespräche gespart oder Gespräche mit potenziell vorgesetzten Beziehungsthemen, also auch ganz viel in meinem Freundeskreis, die sagen auch, es ist oft eine gute erste Anlaufstelle, um sich einmal in einem Moment, wo man das Gefühl hat, ich komme gerade allein irgendwie nicht, ich reguliere mich gerade nicht, sich kurz mit jemandem auszutauschen.
Genau. Und das ist natürlich in einer Gesellschaft, wo Vereinsamung ein immer größeres Thema wird. Gibt es da Menschen, die nehmen das nicht nur dafür, sondern die nehmen das tatsächlich als ihren einzigen Kontakt, wenn sie sagen, die ganze Welt draußen überfordert mich, ich gehe nicht mehr raus.
Aber beißt sich da die Katze nicht ein bisschen in den Schwanz, weil quasi es passiert Vereinsamung, warum auch immer, und ich nutze die KI, um der entgegenzuwirken, aber eigentlich ist es ja dann, fördere ich ja potenziell die Vereinsamung, weil ich nicht mehr rausgehe und das mein sozialer und anführungszeichen Kontakt ist.
Und ich sage immer, wurscht, ob das eine Charaktereigenschaft eines Menschen ist oder ein Tool oder es lässt sich auf fast alles anwenden, es ist immer eine Medaille, es hat immer zwei Seiten. Und das ist eben, wenn du sagst, du hast eine Charaktereigenschaft, die alle ganz toll finden, dann geht diese Charaktereigenschaft in einer anderen Situation jemandem total auf die Nerven. Genauso ist es mit einem Tool, wo du sagst, auf der einen Seite großartig, weil wir eben effizienter werden, schneller werden. Andererseits haben wir dadurch wirklich mehr Freizeit, sehen wir dadurch wirklich mehr Menschen, haben wir mehr Interaktionen. Das ist der eine Part davon. Der andere Part ist einfach ein politischer Part. Auch da könnte man wahrscheinlich einen ganzen Podcast füllen mit all den Deepfakes, mit all den Fake News. Wir müssen nur nach Amerika schauen, was dort passiert. Ich bin gespannt, ich weiß nicht, wenn der Podcast rauskommt, ob dann die Wahl in Ungarn schon war, wie das dort mitspielen wird, wenn du einfach sagst, früher war Handarbeit, mühsame Handarbeit, Sachen tatsächlich zu kippen in der digitalen Welt. Ganz blöd gesprochen, dort sind halt dann 100 indische Mitarbeiter gesessen, die nichts verdient haben, die dich überschwemmt haben, dein Feed überschwemmt haben, ein Land überschwemmt haben mit Nachrichten. Jetzt kannst du das auf Knopfdruck mit extrem wenig Ressourcen auf die ganze Welt spielen. Es ist ein Riesenthema, was Vertrauen betrifft, weil wenn du sagst, okay, ich sehe den Papst in einer dicken Bomberjacke und kann nicht mehr unterscheiden, ist es wirklich oder ist es nicht, und das ist ein witziges Beispiel. Oder eben, wo geht Eis gerade wie vor? Ja, da war ja auch vor kurzem ein Thema. Die Auswirkungen davon sind uns, glaube ich, noch gar nicht bewusst und werden sich massiv verändern, eben mit dieser General Intelligence dann oder dieser Super Intelligence, wo man niemanden mehr braucht, der das anstößt, sondern wo das von selber passiert. Ich möchte diesen Podcast aber nicht mit diesem Bild beenden, auf gar keinen Fall, weil das ist wirklich ein Szenario, da werden wir uns warm anziehen müssen und das wird interessant werden.
Darüber reden wir dann in einem Teil 2, in Staffel 2 oder
so. Ganz genau.
Aber wenn wir nochmal drüber nachdenken, wie das unsere Branche beeinflusst oder wie wir arbeiten können, was sind denn so Skills, die MarketerInnen sich jetzt am besten aneignen sollten, um relevant zu bleiben? Gibt es vielleicht auch tatsächlich Ausbildungen oder Weiterbildungen oder ist das noch total, ist es ein bisschen, muss ich mich da noch selber drum kümmern?
Ich weiß tatsächlich von keiner Weiterbildung oder Ausbildung. Das bringt mich auf eine Idee, was wir anbieten könnten. Neues Feld aufmachen. Ein Skill ist auf jeden Fall, kritisch zu bleiben bei dem, was die Maschine auswirft. Ich glaube, das ist tatsächlich das Größte und es zu hinterfragen und zu formen und den eigenen Stempel aufzudrücken und dort real zu bleiben und glaubhaft zu bleiben und konsequent auch zu bleiben. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn dir die KI heute das ausspuckt und morgen das, ja, wenn du sie eben nicht geschult hast, was sind eigentlich deine Werte, was sind deine Ziele, was ist dir wichtig, dann wirst du heute ein Tierschützer sein und morgen ein Pelzträger. Die KI kann es nicht wissen, er hat es super überspitzt formuliert. Konsequenz ist etwas, das auch noch rein menschlich ist, ja, dass du sagst, ich bleibe tatsächlich bei meinen Ansichten, für das, was ich stehe, für meine Werte. Das ist nicht ausgelutscht, das ist wichtig, ja, weil das macht Glaubhaftigkeit und das kann die KI tatsächlich noch nicht.
Das heißt, eigentlich sind das alles Soft Skills, die wir im besten Fall auch schon beherrschen sollten.
Im besten Falle, ja.
Aber die wir uns auch alle noch einmal ein bisschen wichtiger auf die Fahne heften, wenn es darum geht, mit der KI umzugehen.
Und ich muss sagen, wo ich vielleicht auch mich jetzt nicht ganz so beliebt mache, ist dieses inflationär gebrauchte Wort von der Authentizität.
Glaubwürdigkeit. Dankeschön.
Glaubwürdigkeit. Weil, also das ist tatsächlich nur mehr eine Hülse geworden. Nur weil ich über Authentizität rede, bin ich es noch nicht. Weil jetzt ist es quasi ein bisschen so ein Trend. Und wenn ich dann aber im best ausgelichtetsten Video weine und keine Ahnung, das ist noch nicht Authentizität. Und das finde ich auch wirklich mittlerweile ein verbrauchtes Wort, sondern es geht tatsächlich um Glaubhaftigkeit, es geht um Standhaftigkeit, es geht um eine Gesamtheit deiner Marke und der Marke, die du vertrittst.
Dann würde ich den Podcast gerne mit einem positiven Gedanken abschließen. Wenn du so einen Ausblick geben müsstest, was du glaubst, wie die KI uns noch positiv beeinflussen wird in unserer Branche in den nächsten Jahren, einen Blick in die Glaskugel, was wäre deine Vorhersage?
Was sie uns Gutes bringen wird.
Du darfst es nicht so lange nachdenken, weil dann wirkt das
so, oh mein Gott,
so negativ.
Aber man ist schon so verhaftet in all diesen Horrorszenarien, gell? Also weil ich musste da jetzt tatsächlich ein bisschen switchen, weil ich mir gedacht habe, so ich sehe eigentlich schon so trainiert nur die schlechten Sachen, wovor wir uns fürchten müssen. Und das ist vielleicht etwas, das ich auch am Ende mitgeben möchte. Bitte fürchtet euch nicht. The genie is out of the bottle. Eine Zukunft,
wir können sie nicht wegleugnen.
Eine Zukunft ohne KI gibt's nicht. Ja, das heißt, come on, job. Es wird Zeit, das tatsächlich auch anzuerkennen und zu machen. Und ich glaube, dass es uns viele gute Ideen geben wird, wenn man sie richtig benutzt und wenn man sie richtig macht, dann wird sie uns tolle Kampagnen liefern. Sie wird uns gute Ideen geben, die wir dann auch kennzeichnen. Und sie wird uns tatsächlich, wenn so Richtung Open Claw, wenn das alles ein bisschen besser wird, was die Sicherheit betrifft und ein bisschen durchdachter, dann wird sie uns tatsächlich wie ein Personal Assistant sein, der uns, wenn wir es schaffen, uns die Zeit wirklich freizuschaufeln und nicht mit was anderem zu belegen, eine vielleicht wahre Work-Life-Balance hoffentlich gibt. Ja, das wäre großartig und ich glaube, dass sie das Potenzial dafür hat, wenn wir sie gut und richtig nutzen und keine Angst vor ihr haben.
Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort und damit bedanke ich mich. Danke, dass du da warst und danke für die spannenden Insights.
Es war unglaublich schön, darüber zu reden. Vielen Dank für die Einladung und toller Podcast sowieso.
Danke. Das war eine sehr, sehr spannende Folge mit der Lisa. Ich glaube, da könnte man noch ganz viel länger drüber reden. Und wie immer fasse ich die Key Takeaways der Folge mal zusammen. Einer der Gefahren, die Lisa bei der KI sieht, ist das sogenannte Junior Paradoxon. Bedeutet, die KI übernimmt ganz oft Tätigkeiten von EinsteigerInnen. Und wenn diese Personen wegfallen, weil sie durch die KI ersetzt werden, lernen wir eigentlich keine Seniors mehr an, also Führungspositionen oder Personen, die dann tiefer ins Thema reingehen. Und da wird eine ganz große Lücke entstehen, wenn wir es verpassen, trotzdem noch mit echten Menschen zu arbeiten und genau diese Tätigkeiten von der KI übernehmen lassen. Dinge, die es auf jeden Fall braucht, um mit der KI gut zu arbeiten, sind Geschichten wie Ziele, Zielgruppen vorher festlegen, aber auch das Thema Werte, Haltung und Vertrauen, weil das wird eine Währung sein, die immer, immer wichtiger wird. Und wenn man sich das mit seiner Community verspielt, lässt sich dieser Schaden möglicherweise nur sehr schwer oder vielleicht auch gar nicht mehr beheben. Und eine Sache, die Lisa auch allen trotzdem mitgeben möchte, keine Angst vor der KI zu haben, weil es ist unumstritten, dass die Zukunft mit KI passieren wird, egal ob wir Angst vor ihr haben oder nicht. Und deswegen ist es immer besser, damit umgehen zu lernen, um sie dann richtig nutzen zu können. Das war's von mir. Danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.